Den will ich hören.
Das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Genau, wir sagen Hallo. Ich bin der Flo. Und ich habe auch die Jasmin dabei.
Hey, hi.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Den Lars habe ich auch schon in der Leitung. Hallo, Lars.
Hallo.
Wir erzählen euch, was diese Woche alles so im Kino gestartet ist, was es so für Veranstaltungen gibt. Ob es sich lohnt, Männer beim Arbeiten zuzugucken oder auch nicht. Was Große jetzt aus China können und was es sonst noch so alles aus Frankreich und dem restlichen Umland gibt. Ich habe erstmal Musik mitgebracht. Hier sind Wu-Tang Clan mit Cream.
Ja, wer ist denn da? Was sind denn meine erstaunten Augen? Was sagst du zu meinen Kartoffeln? Superstar!
Genau. So, ihr seid wieder bei Filmriss und wir sind mittendrin in den
Filmstarts der Woche.
Genau. Und ich habe es ja nicht geschafft, aber ich finde, passend zu dem Song haben wir natürlich als erstes den Jason Statham Actionfilm der Woche. Es soll gehen um The Working Man, A Working Man, Working Man, whatever. Jason Statham mit einem Bauhelm und einem hier Vorschlaghammer in der Hand auf dem Plakat. Hat mich auf jeden Fall abgeholt, muss ich echt zugeben.
Ja, das Konzept Denzel Washington tötet eine Russenmafia mit dem Baumarkt ist halt auch schon, habe ich schon mal gesehen. Insofern geht es in dieselbe Richtung.
Ey, das erzählt Leute, uns Lars jetzt hier. Wenn ihr einen Statham-Film gesehen habt, dann habt ihr alle Statham-Filme gesehen. Also, wir erinnern uns, ja, 2024 hatte David Ayer The Beekeeper gemacht mit Jason Statham in der Hauptrolle. Ein Bienenzüchter, der sich auf einen Rachefeldzug begibt, weil er eben ein ehemaliger Soldat einer geheimen Organisation gewesen ist. Und in A Working Man haben wir es zu tun mit einem Bauarbeiter, der sich auf einen Rachefeldzug begibt, weil er ein ehemaliges Mitglied einer geheimen Militärorganisation ist. Ihr erkennt ein Muster, ja?
Ich erkenne es. Aber ich meine, das Schöne am Beekeeper war ja wirklich, dass diese überhaupt nicht subtile Doppeldeutigkeit vom Bienenstock, der natürlich auch die Gesellschaft war und die muss er verteidigen.
Ja.
Und das Beste und daran war die deutsche Synchro.
A Working Man auch. A Working Man ist halt einfach so Arbeiterklasse, ja. Der ist so der Typ, der sich hier quasi für die Rechtlosen einsetzt. Ein Malocher, der in einem Familienunternehmen beschäftigt ist und dort halt wirklich als Vorarbeiter mit seinen Arbeitsbienen quasi dort ein Haus errichtet und keine Ahnung, was die da machen, irgendwo einen großen Bau machen, die da halt ist, Familienunternehmen auf jeden Fall auch, wo er halt eben dann angestellt ist. Er hat seine Militärvergangenheit hinter sich gelassen, er hat allerdings auch seine Frau verloren, durch irgendeinen Unfall ist es nicht näher definiert.
Ich hatte gehört, Selbstmord oder sowas? Nee, weiß
genau,
nicht.
Genau, richtig, sowas. Dankeschön, richtig, das war jetzt der Spoiler, nein, so. Das hatte ich schon fast wieder vergessen.
So wichtig war es nämlich.
Sie hatte Depressionen, das kommt tatsächlich kurz vor, sie hatte Depressionen, er war auf Montage irgendwo anders und sie hat sich das Leben genommen und er, nicht nur er gibt sich selbst die Schuld, sondern auch sein Schwiegervater gibt ihm die Schuld. Sein Schwiegervater hat sich auch der Tochter angenommen, der Kleinen, das ist so eine 12-Jährige, würde ich mal sagen, so die dann halt eben da regelmäßig zur Schule geht und halt eben bei ihrem Großvater, der recht reich ist, eigentlich alles kriegt, was sie will, aber eigentlich nur ihren Vater will und der hat halt eben so alle 2 Wochen oder ja, der hat glaube ich 2 Stunden irgendwie einmal die Woche oder so an den Wochenenden dann das Kind halt immer mal wieder und holt das dann halt dort ab und versucht da irgendwie für zu kämpfen, dass er auch mehr bekommt. Allerdings sieht es eher so aus, als würde der Stiefvater ihm das Kind eher entziehen, weil er halt eben diese gewaltvolle Vergangenheit hat und auch kein richtiges festes Leben hat eigentlich. Also er lebt hauptsächlich eigentlich in seinem Auto und geht dann morgens halt immer zur Arbeit aus dem Auto raus, und hat halt wirklich so keine feste Basis so für das Kind und braucht vor allen Dingen Geld, um halt eben auch gegen die Anwälte angehen zu können, dieses Stiefvaters oder dieses Schwiegervaters vielmehr. Das ist so der Hintergrund, den wir hier haben. So, jetzt haben wir diese Familienkonstellation halt eben, in der er da tätig ist. Das ist auf der einen Seite Michael Peña, der spielt quasi seinen Chef, der ist der Leiter dieses Familienunternehmens, gemeinsam mit seiner Frau, Noemi Golan González. Und dann gibt es halt eben noch Jenny, die Tochter Ariana Rivas, die verschwindet. Die wird gekidnappt. Die geht an einem Abend feiern. Es gibt so ein paar Scouts, so ein paar zwielichtige Unterwelttypen, die eben sie auserkoren haben im Auftrage eines Auftraggebers, Menschenhandel und so. Und sie wird dann halt eben gekidnappt und verschleppt und dann halt eben zu diesem reichen, schmierigen Typen verschifft. Und die Familie ist natürlich entsprechend erschüttert und Joe Garcia fleht Levon Kate an, dass er ihm doch bitte helfen soll. Und er ringt lange mit sich, weil er eigentlich diese gewaltvolle Vergangenheit hinter sich gelassen hat und begibt sich dann aber natürlich doch auf diesen Rachefeldzug und auf die Suche nach eben Jenny und hinterlässt dabei diverse Leichen in der russischen Mafia, denn die steckt hinter dem Ganzen. Und wenn man etwas sagen kann, ja, an dieser Stelle, also die Musk Force, würde ich mal sagen, so, weil Elon Musk hat ja mit einigen Hollywood-Schauspielern irgendwie so eine neue Agenda ausgerufen, in der die Filme patriotischer oder amerikanisch gebürstet halt werden sollen. Flo?
Ja, Trump hatte doch auch mehrere Leute als Special Ambassadors gemacht, darunter genau, John Voight, genau.
Und
Mel Gibson und Stallone. Eben Sylvester Stallone.
Hat das Drehbuch geschrieben und den Film auch produziert.
Genau.
Und also hat das Drehbuch mitgeschrieben und den Film auch produziert. Und es war so die Befürchtung, dass wir es hier halt eben mit dem ersten Film zu tun haben, der halt eben diese Agenda fährt. Kann man nicht wirklich sagen, weil die Familie von Michael Peña ist logischerweise eine mexikanische Arbeiterfamilie, die hier halt wirklich irgendwie dafür einsteht, für den amerikanischen Traum mehr oder weniger.
Ja, das sind die guten Ausländer. Weißt du?
Das sind die guten Ausländer
und die Bösen werden verprügelt von weißen Arbeiter.
Nee, man kann nicht wirklich sagen, dass hier halt irgendwie die Agenda gefahren wird, weil die Russenmafia natürlich, also wirklich explizit russisch und ganz viel russisch wird gesprochen und so. Ich meine, da war vielleicht die Putin-Connection noch nicht so aktiv zu dem Zeitpunkt, wo der Film gedreht und geschrieben wurde. Aber es sind ganz klar, die Russen sind hier die Bösen, ja? Also die abgrundtief sadistischen Bösen halt wirklich. Und das Ganze läuft halt wirklich nach Schema F, ist höchst unterhaltsam. Also wirklich, ich hatte sehr viel Spaß. Jason Statham macht die Show, was er halt einfach gut kann und was er halt auch hier wieder gut macht. In jedem Fall, er spielt so diesen Einzelkämpfer, den britischen Einzelkämpfer tatsächlich auch wieder. Das ist auch immer das Schöne, dass er seine britische Herkunft ja auch nicht verleugnet, meistens in den Filmen.
Er hat niemals einen Dialektcoach gehabt in seinem Leben und könnte gar nicht anders.
Wahrscheinlich ist es das.
Muss er ja genau. Zum Glück auch nicht.
Aber der ist hier irgendwie Green Beret, der ist halt irgendwie britisches Geheimdienstkommando gewesen.
Something Air is trained.
Irak ist ja auch britisch mit besetzt worden und so, ne? Also das passt schon alles irgendwie ganz gut und wie gesagt, es ist actionreich, es hat halt immer an den richtigen Punkten halt irgendwie dann auch Schlägereien und Schusswechsel hat es auch reichlich. Es ist gut inszenierte Action und es ist wirklich genau das, was man eigentlich erwartet. Also es ist ein solider B-wahre Actionfilm, so wie man ihn kennt, wie ihn halt eben Leute wie Liam Neeson machen in letzter Zeit, ne? Beispielsweise auch. Ich habe Flight Risk jetzt nicht gesehen, aber ich fand den hier halt durchaus solide. Ich hatte meinen Spaß, die insgesamt fast 2 Stunden, die tun nicht weh. Das ist gutes Sommerkino in jedem Fall, aber es ist halt auch strunzdumm. Also, da muss man sich wirklich nichts vormachen. Es gibt wirklich einige Szenen, bei denen man nur kräftig mit den Augen rollen kann. wo also am Anfang stehen die Arbeiter zusammen quasi und rudeln sich dann so in der Mitte zusammen mit ihren Fäusten und, oh, und dann kommt dieser Motivationsspruch quasi, dass sie da gemeinsam dann jetzt diesen Arbeitstag angehen werden. Und es gibt echt noch einige andere Szenen in diesem Film, die einfach, wo man dann durchaus irgendwie im Kinosessel versinken will vor Cringe, aber es macht nichts, weil der Film legt es offensiv darauf an und macht das gut, was er machen will, würde ich mal sagen. So, es ist kein großes Kino, es ist kein Herz aus Stahl, was er ja auch gemacht hatte, Aya beispielsweise, oder End of Watch, was ja, oder Training Day damals, ne, die guten Zeiten. Suicide Squad war
Hat auch Suicide Squad geschrieben, da ist es eher ganz viel Vorsicht geboten bei David Ayer. Genau.
Geschrieben hat er.
Ja.
Suicide Squad war ja durchaus unterhaltsam auch. Also da bin ich ja auf Roberts Seite in jedem Fall. Da hatte ich auch meinen Spaß mit. So ist
okay, das nicht. Ich glaube, ich muss doch den Ton. Da haben wir technische Probleme mit Lars potenziell.
Robert for the win. Also das Ganze basiert tatsächlich auch auf einem Buch. Ja.
Ja. Okay.
Keine Ahnung, aber es ist nicht wirklich Belletristik, würde ich mal sagen.
Lars
ist,
sagt...
Wir sind in der Buchmesse-Stadt, ja?
Also, ja, also ich weiß nicht, im Zweifel glaube ich, das klingt einfach nach, man greift sich für jede Hand ein Bier und setzt sich ins Kino und hat eine gute Zeit. Zumindest ohne halbwegs.
In irgendeiner Form Alkoholismus hier zu propagieren oder so.
Aber ja.
Genau das ist das Richtige. Ich hatte auch mein Chang in der Hand, mein thailändisches Bier.
Der Working Man, der never came.
Genau. So, und
jetzt in allen Multiplex-Kinos natürlich überall, wo es nach Kino, nach Popcorn riecht. Und auch hier in Thailand.
Wunderbar. Ich würde mich jetzt einfach der Liste nach von oben durcharbeiten und einfach direkt weitermachen. Denn ein anderer Film, der im Titel zumindest was mit Filmen zu tun hat, kommt auch noch diese Woche ins Kino, der ist gestartet. Er nennt sich I Like Movies.
Ja, der
Movies.
Hat ja auch durchaus was mit Kino zu tun.
Ja, da könnte man jetzt dann noch ein bisschen gleich diskutieren. Es ist ein Film über einen Jugendlichen namens Lawrence Queller, der ist 17, 18 um den Dreh rum. Er ist auf jeden Fall kurz davor, seinen Abschluss zu machen, lebt in Kanada, irgendwo am Arsch der Heide mit seiner Mutter. Und möchte unbedingt Film studieren an der New York, an der NYU, weil da auch seine Favorite Filmmaker irgendwie waren und er möchte da unbedingt hin. Man sieht auch am Anfang irgendwie selbstgedrehte Filme von ihm, die jetzt qualitativ, naja, ich meine, ist halt immer noch ein 17-Jähriger, aber ich glaube auch trotzdem, dass die...
Ja, Spaßprojekt mit seinem Freund halt zusammen, ne?
Genau, dass er, vielleicht denkt er aber auch trotzdem, dass es besser ist, hält er es für besser, als es eigentlich ist. Und, er braucht Geld, deswegen fängt er in einem Videostore an, also in einer Videothek. Genau, der heißt Sequels und dann baut sich da irgendeine Art von zwischenmenschlicher Beziehung mit seiner Vorgesetzten, mit der Chefin von dort auf und dann dürfen oder müssen wir dem 90 Minuten folgen und ich sage bewusst dürfen oder müssen, denn Lawrence ist einfach ein richtig kleines Arschloch. So.
Aber sowas von, ey, der hat mich, weißt du, wenn er mich tierisch geändert hat, irgendwann während des Films dachte ich mir so,
als ich 18 war.
Cartman.
Oder das. Ich finde ihn nicht, da würde ich nicht mitgehen.
Ist Cartman. Kein
genau, er ist nämlich.
Ja, okay.
Also er ist, nicht ganz er so ist halt woanders. Also ich habe gestern noch mit Lisa Marie ein bisschen drüber geredet. Er ist halt, man kann schon sehen, dass er irgendwo auf einem Spektrum, auf einem eventuellen Autismus-Spektrum steckt. So, und er ist nicht so bösartig wie Cartman einfach, weil Cartman ist ja wirklich, finde ich, einfach schon bewusst böse zu Menschen. Und Lawrence ist halt ein Arschloch. Weil er einfach egozentrisch ist. Er ist halt auf sich fokussiert, er hält sich für den Klügsten, für den Besten und ignoriert dabei sehr viel in seinem Umfeld und kriegt einfach sehr viele Cues auch nicht mit von anderen Leuten. Und denkt halt eben, er hat, deswegen sage ich, also vielleicht habe ich deswegen auch Probleme gehabt mit ihm, weil ich so dachte, ich war mit 17 vielleicht auch ein bisschen so, vielleicht nicht ganz so extrem, aber auch dieses, ich habe jetzt 3 Stanley Kubrick-Filme gesehen und das ist jetzt, mache ich jetzt zu meiner Persönlichkeit und das ist das Beste überhaupt.
Also Lawrence ist ein Nerd, ein totaler Film-Nerd, ja, der ist halt schon irgendwie, begeistert halt irgendwo und hat auch durchaus ein gewisses, ein Film-Hintergrund, eine große Leidenschaft auch auf jeden Fall für Film. Und das in jedem Fall macht ihn halt eben auch zu so einem sozialen Grenzfall irgendwo. Ja, also er kann wirklich nicht mit anderen Menschen. Dazu kommt aber tatsächlich noch, wie ich finde hier, und das kommt ja, stellt sich dann ja auch immer mehr heraus, wenn dieser Film halt auch immer mehr sich von einer Komödie wegbewegt, die er irgendwie auf dem Papier sein soll.
Ja, da, also ich habe, wie gesagt, Lisa Marie hat gesagt, sie hat auch einige Male gelacht. Ich saß wirklich da und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe gar nicht gelacht.
Am Anfang bin ich da auch noch ein bisschen mitgegangen. Da dachte ich mir dann halt auch irgendwie so, ja, das ist ja durchaus eine charmante Coming-of-Age-Geschichte hier. Wir haben hier so einen Typen, der realisieren muss, der so diese Läuterung durchmachen muss, realisieren muss, was schiefläuft, um daraus dann als besserer Mensch hervorzugehen quasi. Ist ja dann auch mal ein Teenager, ne? Also es kommt ja auch noch eine ganze Menge von diesen Verhaltensweisen von Teenagern. Alle anderen sind scheiße, ne? Und ich bin der Größte, da durchaus auch noch mal mit rein. Aber dazu, und das entwickelt sich ja halt auch immer mehr, finde ich, und auch ziemlich clever, wie ich finde hier, wirklich hin zu einer Studie einer psychischen Störung. Und die ist wirklich auch deswegen so schmerzhaft, weil Isaiah Latinen, der hier die Hauptrolle spielt, sie so wahnsinnig intensiv und full frontal halt irgendwie verkörpert. Also ich war da echt drin, muss ich sagen. Ich fand den nicht verschenkt, diese 90 Minuten, sondern habe mich da auch durchaus nicht drin wiedergefunden in irgendeiner Form, auf gar keinen Fall. Aber ich habe diese Figur, weil sie halt gut geschrieben ist und weil sie gut gespielt ist, halt begriffen und erfasst und bin da mitgegangen.
Ja, das schon, also, aber ich habe es auch nicht unbedingt komplett als Tortur empfunden oder sowas, aber ich finde, man kann durchaus sehr viele Probleme mit dem haben und es macht halt auch nicht unbedingt immer Spaß, einem Charakter zu folgen, der halt eben jetzt nicht unbedingt der ist, wo du, für den rootest du nicht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich für den wirklich roote, weil er mir halt wirklich auf den Sack ging teilweise.
Ja. So. Ganz genau, das
also,
ist ja aber.
Und das ist ja aber auch Absicht.
Man hat immer wieder diese Momente, wo man sich denkt, so, ey, das ist aber auch ein Arschloch.
Genau.
Vor allen Dingen halt auch, wie er seiner Mutter sich gegenüber verhält. Ne?
Ja, das und also, auch mit seiner, mit eben der Managerin in dem Laden, mit dem er dann da öfter mal, also mit dem, wo er arbeitet, mit dem Arbeitsplatz
ja,
und so.
Die hat ja so ihre eigenen Probleme, die kommen dann halt eben noch dazu. Und
genau.
Hier, Lawrence ist ja, hat seinen Vater verloren, ne? Das ist halt schon ein Trauma irgendwo oder etwas, was halt ihn da aus der Bahn geworfen hat, ein gutes Stück weit so. Aber das ist das, was er halt immer vor sich her trägt und was er halt immer wieder halt irgendwie so als seine Rechtfertigung halt irgendwie mitbringt, halt eben ein Arschloch zu sein. Und was man auf gar keinen Fall tun darf, ist in irgendeiner Form dem Kassenzettel oder dem Waschzettel hier halt irgendwie glauben, I Like Movies wäre halt irgendwie eine Feel-Good-Komödie mit einem verschrobenen Film-Nerd, so ein bisschen Be Kind Rewind auf Kanadisch oder so. Das ist es definitiv nicht. Es ist halt wirklich eine Studie einer psychischen Störung und das muss man sich halt wirklich auf jeden Fall vor Augen führen, wenn man sich diesen Film anschaut.
Genau, und das ist halt, also deswegen, also ich würde es nicht 100% so bezeichnen, aber ich finde, ich kann Leute verstehen, die sagen, der Titel ist ein bisschen eine leichte Mogelpackung, weil halt eben, ja, er ist ein Filmnerd und ja, er arbeitet dann in einer Videothek, aber das ist auch schon fast alles, was der Film mit Film an sich zu tun hat. So, weil ansonsten geht's halt wirklich mehr um ihn und seinen Charakter und wie er mit Leuten umgeht dann. Und es hat halt dann wenig mit seinem Filmnerdtum an sich direkt zu tun. Also, ja, das wird halt benutzt, um ihn ein bisschen zu charakterisieren, aber das steht jetzt nicht, finde ich, so krass im Vordergrund. Man soll dann dazu sagen, es spielt in der Videothek, könnt ihr euch vielleicht schon denken, es spielt nicht heute. Es spielt im Jahre 2001 oder 2002. Im Laufe des Films geht er zu Punch Drunk Love auf jeden Fall ins Kino und ist da ganz arg dabei. Am Ende würde ich trotzdem sagen, ich habe es nicht bereut, den Film zu sehen. Es hat sich schon gelohnt. Es ist schon kein schlechter Film. Auch wenn ich zwischendurch echt mehrfach dachte, ich will irgendwie, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte ihm nicht mehr zugucken müssen, weil er mich wirklich genervt hat.
Ja, ich würde ihn auch auf jeden Fall empfehlen. Es ist das Regiedebüt von Chandler Levack. Und die ist eine Regisseurin aus Kanada. 2022 hat sie den Film gemacht. Danach noch eine Serie, My Dead Mom. Und für ein Regiedebüt fand ich es schon echt bemerkenswert, auf jeden Fall, ja.
Ja, und auch wie du gesagt hast, gerade für den Hauptdarsteller auch. Also den finde ich auch, ja. Da war ich auch so, wie schaffst du es auch so sehr, dass du Weil ich finde, ich hab irgendwie, mein Gedanke ging so schon Richtung Game of Thrones und Joffrey, was hassenswerte Figuren angeht, so ein bisschen. Aber ich dachte so, so ein Fantasy-Charakter, der ist immer noch mal leichter zu hassen, als ja. halt eine Person, die wirklich so ist wie, ja, bei denen könnte es halt echt geben. Also klar, der ist nicht ansatzweise so bösartig, logischerweise. Aber denk halt so, so Menschen laufen halt wirklich rum.
Ja, ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen ein Thema der Woche. Gut gespielte Teenager und Sympathen.
Genau, weil wie gesagt, also ich kann ich mich auch selbst exposen, dass ich mich auch in einigen Stellen, also wie gesagt, nicht ganz so extrem, aber ich war schon so, ja, verdammt. Wenn du da teilweise einen Deep Dive mit 17 machst oder sowas, dann bist du manchmal auch einfach schon ein kleines Arschloch und hältst dich für das Beste der Welt.
Ja, wir haben das hinter uns gelassen.
Genau.
Ihr könnt euch ja nochmal damit konfrontieren jetzt im Kino und I Like Movies.
Genau, die gibt's da zu sehen. Und jetzt würde ich der Jasmin noch einen Film überlassen und dann spielen wir danach nochmal Musik.
Ja, ich habe Mond gesehen. Österreichischer Film von Kurtwin Ayub. Es geht um eine Mixed Martial Arts Kämpferin, die im Grunde ihren letzten Kampf verliert, ihre große Karriere ist vorbei und dann fängt sie an, halt Privattraining, so Selbstverteidigungskurse und sowas zu geben und ist komplett unterfordert davon. Und plötzlich wird sie kontaktiert von Leuten aus Jordanien, die gerne wollen, dass sie da, ja, Mixed Martial Arts beibringt, und zwar den drei Schwestern einer reichen Familie. Und da sie ja eh gerade wenig Perspektiven hat, sagt sie zu, fliegt da in den Nahen Osten, ist da in einem tristen Hotel, wo sie auf die Stadt runterschaut durch dickes Glas, und wird dann in die Villa gefahren, wo diese Schwestern unterwegs sind und auch eigentlich gar nicht so viel Interesse daran haben, Mixed Martial Arts zu lernen. Also das ist mehr so eine Ablenkung für die. Unsere Hauptfigur Sarah ist halt dann auch weiterhin da unterfordert, merkt aber auch, wie hart patriarchal diese ganze Umgebung ist. Es gibt dann halt auch Rätsel um eine vierte Schwester, die da irgendwo im Haus verschollen ist, gefangen gehalten wird. Sie verdächtigt da auch Sachen und beginnt sich zu überlegen, was hier eigentlich der Grund ist, warum sie da ist. Es wird fast so ein bisschen Thriller-mäßig aufgebaut, wie sie ja danach Lösungen sucht. Und letztlich ist das ein Film, der ja sozusagen dieses, das aufbaut, aber einem nicht die einfache Lösung einer Actionfigur bietet. Sie kann noch so Martial Arts mäßig ausgebildet sein und noch so sehr aus dem Westen da hingekommen sein und versuchen, feministische Werte zu vertreten. Am Ende kann sie das Patriarchat nicht boxen und dann ist es vorbei. Und das ist halt im Grunde die Botschaft dieses Films, würde ich sagen. Ich möchte jetzt auch nicht alles spoilern, da sind durchaus Spannungsmomente drin, aber um ihn zu besprechen, finde ich wichtig zu sagen, das ist ein Film, wo es um die Frustration und Machtlosigkeit geht und wie halt in einer gewalttätigen Gesellschaft Selbstverteidigung zu lernen, letztlich halt auch einfach nur, ja, ein Symptom irgendwie über tapeziert und das halt versucht irgendwie zu verbergen oder mit was da, ja, dagegen vorzugehen, aber letztlich sind alle Probleme systemisch und komplexer, und White Savior, die in den Nahen Osten fahren, um dann da aller Leute Probleme zu lösen, funktionieren halt auch nicht. Und mit dieser unbefriedigenden Tatsache lässt einen der Film da halt auch irgendwo zurück, und entsprechend ist es kein Seherlebnis, wo man halt euphorisiert rausgeht oder sagt, jetzt kann ich was tun, sondern mehr so, ach ja, fuck die Gesellschaft. Und wir können halt auch andere Leute Probleme nicht mit Gewalt lösen, was eben natürlich im Kontext von Nahosten halt auch einen halt noch weitere Aussagen hat. Und Kurtwin Ayub hat vor 2-3 Jahren auf jeden Fall mit Sonne schon einen Film gemacht, wo es um Social Media Ruhm und hier muslimische Expat-Communities ging. der war auch sehr spannend und sehr mit diegetischen Medien hat er gearbeitet, eben mit den Social Media Videos und so, die hochgeladen werden. Das passiert hier halt auch wieder. Wir sehen den Kampf halt in der Fernsehübertragung dieses Kampfes oder im Stream. Wir sehen Zoom-Calls, wir sehen Videos, die aufgenommen werden. Also es wird halt immer wieder auf die diegetische Ebene geschnitten. Die Kamera ist immer wieder sehr, sehr nah bei den Figuren, steigt mit denen ins Auto und folgt ihnen bei Bewegungen. Also wir sind halt einfach sehr nah dran oder sehen, was die Figuren gerade sehen auf Bildschirm. Und das schafft auf jeden Fall Nähe und es schafft auch einen Realismus, der dazu führt, dass die Dialoge manchmal ein bisschen mumblecoreig sind, dass halt so nicht alles ganz klar ausgesprochen ist, Leute reden manchmal durcheinander, Gespräche führen manchmal auch ins Leere, verlaufen im Nichts oder fangen irgendwo in der Mitte an und hören dann auch wieder auf, weil sie wegschneiden, weil der Punkt irgendwie gemacht ist, dass das ein frustrierendes Gespräch gerade ist, was da geführt wird. Also es ist ein Film, der einem nicht, also er absichtlich möchte er einem, glaube ich, kein Sehvergnügen bereiten, sondern anstrengend und bedrückend sein.
Na gut, aber das klingt nach Sachen wie Dinge, die halt im echten Leben auch einfach so sind.
Und ja, nicht, genau.
Wie auf einer Bühne.
Naturalistisch.
Also warten wir einfach in 3 Jahren, wenn dann Sterne rauskommt oder so, dann haben wir Sonne, Mond und Sterne einmal komplett. Den konnte ich mir jetzt einfach nicht verkneifen.
Nee, mir leid. Also offensichtlich hat sie da eine Reihe aufgebaut.
Das klingt auf jeden Fall definitiv so.
Ja, und es geht halt auf jeden Fall auch um Frauenrollen in der islamischen Welt im Nahen Osten. Und sie ist... Also ich würde jetzt sagen mit dem zweiten Werk, dass sie auf jeden Fall einen Stil entwickelt als Regisseurin und einen, den ich auch durchaus bereit bin, mir weiter anzusehen. Und ja, wenn man die Frustrationstoleranz mitbringt und Lust eben auf einen Film hat, der eben viele Issues aufgreift, ohne einem eine Lösung zu präsentieren, dann ist Mond auf jeden Fall sehenswert. Gut gespielt ist er zudem.
Wunderbar. Und dann machen wir jetzt einmal Musik zum Durchschnaufen. Ich habe nicht nur Wu-Tang mitgebracht, ich habe noch mehr Kram aus den 90ern mitgebracht. Ich habe noch Mobb Deep dabei mit den Shook Ones Part 2. Viel Spaß!
Ladies und Gentlemen, Futura 2001 präsentiert Ihnen die Luxusküche. Das Futura-Wunder, das vollautomatische Komfort-Küchenstudio, schenkt Ihnen Freizeit bis an Ihr Lebensende. Mit dem Eis-Heiß-Gefrierbackofen benötigen Sie für ein fertiges Menü von der Kühltruhe auf den Tisch nur noch 15,5 Sekunden.
Genau, und was ihr mit der Freizeit tun könnt, das sagen wir euch jetzt wieder bei den
Filmstarts der Woche.
So nämlich. Und
wenn
zwar,
ihr zu viel Freizeit habt, dann schaut euch Beating Hearts an.
So, jetzt bin ich gespannt, Lars. Ich habe nämlich, ich habe damals ja die Presse leider auch verpasst. Ich habe aber sehr viel Bock.
Ich habe sie gesehen.
Und ich habe
sie nicht verpasst.
Schon sehr viel gehört über diesen Film und ich habe tatsächlich Motivation bekommen, den zu gucken. Schauen, ob du mich davon abbringen kannst.
Flo hat mir gesagt, ich soll mich beeilen. Das hat aber Gilles Lelouch keiner gesagt, weil der hat 166 Minuten Film gemacht.
Ach was.
Ja, Beating Hearts. Gilles Lelouch ist eigentlich Schauspieler, war zum Beispiel in den Asterix-Filmen als Obelix zu sehen, jetzt zuletzt beispielsweise.
Ach, der hat Gérard Depardieu ersetzt.
Oder auch, genau. Oder auch den russischen Oligarchen. Oder auch den Dali in Salvador Dali in Dali von hier Mr. Oizo. Da war er auch zu sehen. Also macht viel, ist ziemlich bekannt. Ein charmanter Franzose, der schon ein bisschen älter ist und hin und wieder auch mal Regie führt. Der hat zum Beispiel diese Komödie Ein Becken voller Männer gemacht. Er hat so eine Beziehungskomödie Männer und die Frauen gemacht. Da hat er ein Segment vielmehr gedreht von einer mehrteiligen Geschichte. Und so ein paar andere Sachen hat er halt noch gemacht, so kleinere Filme. Und er hat jetzt halt eben Beating Hearts gemacht. Und das ist ein Gangster-Drama mit Adèle Exarchopoulos. Mit der hat er auch schon mehrfach zusammengearbeitet. Also die können wohl irgendwie offensichtlich ganz gut. Adèle Exarchopoulos kennt man natürlich durch ihre großartige Leistung in Blau ist eine warme Farbe damals, aber auch in vielen anderen Dingen, die sie seitdem gemacht hat. Also eine wirklich gute Schauspielerin, die ich immer wieder gerne sehe. Das ist vor allen Dingen, glaube ich, auch so das, warum ich jetzt Beating Hearts ganz gerne sehen wollte und weil es doch eigentlich recht interessant aussah. Wir haben es hier mit einer klassischen Gangstergeschichte zu tun. Im Mittelpunkt stehen auf der einen Seite Clotaire, der steigt am Anfang mit seiner Gang in die Autos, die in der Tiefgarage bereitstehen. Und ja, heute Abend wollen sie ihre Rivalen zur Strecke bringen, doch keiner von ihnen wird lebend zurückkehren. Das ist schon direkt am Anfang klar. Denn als Clotaire seinen letzten Atemzug tätigt, den wir hier gleich in der Eröffnungssequenz erleben, währenddessen sitzt Jackie vor der Telefonzelle und weint. Das ist die Ausgangssituation. Jetzt spulen wir 2 Jahrzehnte zurück, denn wir haben ja 166 Minuten Filmzeit, da können wir ja eine Menge erzählen. Clotaire wächst mit vielen Geschwistern in einem Plattenbau auf, sein Vater ist gewalttätig, der Sohn tanzt früh aus der Reihe und lernt sich zu behaupten auf der Straße. Auf der anderen Seite haben wir die 6-jährige Jackie, die gerade ihre Mutter verloren hat und jetzt für ihren Vater da sein muss, denn schließlich sind sie jetzt nur noch zu zweit. 10 Jahre später, wir springen weiter, hat Clotaire die Schule geschmissen, hängt allerdings trotzdem noch gern mit seinen Kumpels Tag für Tag auf dem Parkplatz rum und beleidigt die Schülerinnen und Schüler, die aus dem Bus steigen. Nur Jackie, die neu an dieser Schule ist, lässt sich das nicht gefallen. Sie behauptet sich gegen Clotaire und weckt damit sein Interesse. Zwischen den beiden ungleichen Teenagern entwickelt sich eine Amour-Fou. Was übrigens auch eine Anspielung ist auf diesen Film, denn der heißt Amour-Ouf. Also ein Wortspiel von Amour-Fou im Original. Und Ouf heißt so. Ja, so eine Liebe ist das quasi, so eine Uff-Liebe, die wir hier halt eben beiwohnen. Denn zwischen den beiden funkt es, sie sind eigentlich ungleich. Eigentlich ist Jackie ihm intellektuell weit überlegen, aber obwohl Clotaire auch immer mehr auf die schiefe Bahn gerät, ist da dieser Reiz vielleicht auch an dem Bad Boy, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall verlieben die beiden sich. Es ist eine tragische und schmerzhafte Liebe. Aber, und da betrügt der Film sich dann irgendwo selbst, sie ist nicht unausweichlich. so viel kann ich schon mal sagen. Wenn ihr euch 3 Stunden da reinsetzt, dann solltet ihr das vielleicht auch durchaus wissen. Denn Gilles Lelouch legt seine Gangsterromanze ziemlich klischeehaft an. So ist es natürlich die klassische Romeo und Julia-Geschichte, der wir hier beiwohnen. Es ist visuell stylisch inszeniert und angetrieben von einem wirklich exzellenten, pulsierenden Soundtrack. Da haben wir The Cure beispielsweise, A Forest in einer sehr, sehr schönen auch Tanzszene tatsächlich in diesem Film. Es sind aber auch viele andere Hits der 80er Jahre vor allen Dingen in diesem Film zu erleben. Und das sieht alles schon sehr, sehr schick aus. Und man ist da auch ganz gern dabei eigentlich so bei den beiden. Die spielen das auch ganz gut, fand ich. Es spielt in den, es spielt halt in 3 Jahrzehnten, ne? Insgesamt. Ja. Also,
aber die 80er ist eins davon.
Ja, genau. In den Anfang der 80er würde ich mal so sagen, beginnt es so Anfang, Mitte der 80er und entwickelt sich dann halt eben weiter. Irgendwann ist es dann aber auch irgendwo egal, in welchem Jahrzehnt es spielt, weil es halt eben auch nicht wirklich, also es ist schon ziemlich gestrig halt irgendwo. Es ist ein klassischer Genrefilm, klassischer Gangsterfilm, den er hier halt eben mal drehen wollte. Es ist alles relativ bekannt und relativ klischeehaft erzählt. Aber das, was man Beating Hearts auf jeden Fall zugutehalten kann, ist, der wehrt sich gar nicht gegen diese Klischees, sondern er umarmt sie wirklich selbstbewusst. Alles hat man schon mal gesehen und unterm Strich bleibt dann halt schon irgendwo die Frage, ob es sich wirklich lohnt, dafür fast 3 Kinostunden im Sitz zu verharren. Das Gute allerdings ist halt wirklich, dass es bei dieser französischen Bonnie und Clyde-Variante wirklich nicht langweilig wird. Man guckt sich das gerne an. Der Film hatte seine Premiere in Cannes und ist dort nicht gut weggekommen. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Aber wenn ihr Bock habt drauf, wenn ihr halt wirklich Bock habt irgendwie auf so eine klassische Gangstergeschichte französischer Art und das halt in einer sehr stilsicheren Inszenierung mit einem guten Soundtrack und soliden schauspielerischen Leistungen, dann guckt euch das an. Also viel falsch machen kann man da sicher nicht, aber ich weiß nicht, ob ich mir die 3 Stunden nochmal geben würde.
Das ist Okay, ich habe nur gehört, das ist einfach auch französischer Bombast so ein bisschen auch. Es ist da dick aufgetragen. Ja, es und
schon,
da ich mit,
ist sehr dick aufgetragen.
Da ich mit asiatischem Kram, der dick aufträgt, ja auch ganz gerne was anfangen kann, glaube ich, könnte mir das auch zusagen. Und
ja, ist schon anders.
Ich nehme das nämlich direkt. Was anderes, was auch immer fast 3 Stunden belegt, kommt aus China diese Woche. Hat mein Interesse geweckt, als ich vor einigen Wochen, fast Monaten gelesen habe, der erste Film, der es geschafft hat, 1 Milliarde Dollar einzuspielen in nur einem einzigen Land. Und das ist der chinesische Animationsfilm Neja 2. Den ersten Teil gibt es leider überhaupt nicht zur Verfügung. Den habe ich deswegen auch jetzt nicht gesehen. Ich habe mich reingesetzt. Ich glaube, ich habe auch gefühlt die erste Minute verpasst, aber ich weiß auch nicht, wie viel genau, weil als ich reinkam, lief schon direkt eine Schlacht. Der Film steigt nämlich einfach direkt an. So wie ich mitbekomme, schließt der fast nahtlos an Teil 1 auch an. Aber auch das ist gar nicht so relevant. Man das kann sich zusammenreimen. Es ist trotzdem halt irgendwie ein Animationsfilm, der durch seine Designs auch relativ schnell klar macht, wer gut, wer böse ist. Also der versteckt auch nichts und du bist halt direkt drin in irgendeiner komischen Dämonenschlacht an einer Küstenstadt, wo irgendwelche Monster, die nach Seemonstern aussehen, aber aus irgendwelchen Dimensionsrissen, aus denen Lava rausfließt, rauskommen und sowas. Und es ist alles nur, alles springt los, überall ist was los. Und dann geht's eben, haben wir unseren Hauptcharakter, Neja. So wie ich mitbekommen habe, es gibt in dieser Welt, es ist irgendeine große mystische Story auch aus China eben. Hier haben wir immer den, es gibt einen Dämonenorb und eine Spirit-Perle und die kommen in Menschen rein oder in Kreaturen und dann kriegen die ganz tolle Kräfte. Ja, es ist Spiritual Mambo Jumbo im bisschen, damit wir am Ende irgendwie großen Bombast haben und Sachen haben, die aufeinander prallen. Und hier wird eine epische Geschichte dann breitgetreten, die, wo es dann eben auch darum geht, dass man damit klarkommt, wenn eben, also Neja ist ein, hat Eltern und dann geht es anscheinend auch viel darum, im ersten Teil noch, dass sie damit klarkommen, dass dieses Kind anscheinend böse sein soll und er mit seiner Bestimmung klarkommen muss. Ist er böse oder ist er eben nicht böse? Kann er was Gutes tun? Im zweiten Teil geht's meiner Meinung nach, ich war fast schon überrascht, es fühlt sich sehr nach, dass man Individualismus machen kann an und dass man für Minderheiten einsteht oder für Leute, die unterdrückt werden und sowas. Was mich dann doch irgendwie ein bisschen überrascht hat für so einen großen Film, der aus China kommt tatsächlich. So. Und ich sag, wie es ist, ich hatte einfach 2,5 Stunden eine richtig gute Zeit im Kino.
Ja, ist das stilistisch mehr so ein Anime-Ding oder wie muss man sich das vorstellen?
Es ist 3D-Animation. Es gab einzelne Bilder in 2D, hatte ich das Gefühl. Aber an sich ist es 3D-Animation, die... Also es gab schon Momente, wo ich so dachte, boah, das sieht schon so ein bisschen nach so einem Barbie-Film von vor 15 Jahren aus, tatsächlich. Mhm. Aber dann gibt es andere Momente wieder, wo ich mir so denke, wo ich mir dachte, holy shit, da ist so viel los, da passiert... das sind geile Creature-Designs oder geile Designs einfach von den Charakteren. Da ist einfach so viel gerade los, dass es mich einfach komplett erschlägt. Also so ein bisschen Spider-Verse, nur also es ist... Davon ist es schon noch ein ganzes Stück weit weg qualitativ, was die Animation angeht, aber einfach was dieses Erschlagen von Reizen angeht. Wirklich, es ist die ganze Zeit irgendwas. Ich war auch zwischendurch ein bisschen verwirrt, für wie kleine Kinder es gedacht ist, weil die Leute bluten. Da gibt es schon wirklich ordentlich auf die Schnauze. Und dann gibt es wieder irgendwie ein komisches, dickes Schwein, was fliegen kann und Leute anpupst. Worüber man lachen kann oder so. Das
ich habe vor ein paar Jahren Deep Sea gesehen, so vor 2-3 Jahren, glaube ich, auf der Berlinale. Der lief auch im Generationenprogramm, also im Kinder- und Jugendfilmprogramm. Ein chinesischer Animationsfilm, bei dem ich halt auch wirklich völlig platt war, eigentlich wie weit auch der chinesische Animationsfilm mittlerweile ist und es halt wirklich aufnehmen kann mit dem japanischen. Und der hatte halt auch wirklich eine sehr düstere Geschichte erzählt von einem jungen Mädchen, das halt in so ein riesiges Unterwasserrestaurant halt hineingerät und dann da schuften muss und wieder rauskommt, versucht wieder rauszukommen und auf der anderen Seite halt eben den Verlust ihrer Familie verarbeiten muss. Also, das waren schon echt ernste Themen, die da auch den Kindern präsentiert wurden, auf eine sehr, sehr fantasievolle, überbordende Art und Weise. Es klingt so ein bisschen jetzt gerade danach.
Genau, also es geht auch in diese Richtung. Ich hatte auch das Gefühl, also ich bin der Meinung, es ist relativ einfach klar nach gefühlt 5 Minuten, wer gut, wer böse ist, auch wenn Charaktere anders vorgestellt werden und irgendwie teilweise, das ist angeblich der Antagonist und du guckst dir das Charakterdesign und weißt halt ganz genau, der ist halt niemals durch und durch böse. So, dafür sieht der Charakter viel zu, ja, strahlend weiß nach Held aus, so ungefähr. Es sind auch, ich hatte auch das Gefühl, es sind schon ernste Themen. Es ist, wie gesagt, es hat irgendwie eine gewisse Härte auf eine Art und Weise, weil ich jetzt mich an keinen Pixar- oder Disney-Animationsfilm erinnern kann, wo halt Leute irgendwie auch mal Nasenbluten haben oder halt wirklich, also nicht nur so ein bisschen, sondern wenn Leute von einem Pfeil getroffen werden, ist da halt auch wirklich dann Blut auf der Kleidung und sowas. Ja. Und wie gesagt, gleichzeitig hast du halt diesen kleinen Neja, der teilweise auf einem riesigen Schwein reitet, was dann der blinde Mann irgendwie anguckt und das pupst ihm dann ins Gesicht oder so. Und du denkst so, und hast irgendwie so einen Trainer, der einfach wie so eine Buddha-Figur aussieht, also wirklich so ein Typ, der eine Kugel ist, basically. Und andere Character-Designs auch, so ein Typ mit einem Riesenschädel, der auch viel zu cartoonig lustig aussieht wieder. Aber ja, am Ende, wie gesagt, es ist 140 Minuten. Ich dachte auch dreimal, dass der Film jetzt gleich zu Ende ist. Und dann geht's nochmal weiter und nochmal weiter. Aber das ist in dem Fall tatsächlich eher was Positives als was Negatives. Und logischerweise geht's schon das Setup für Teil 3. Ich würde sagen, wenn ihr ein bisschen Interesse an Animationsfilmen oder sowas habt, geht da rein, guckt euch das an. Er ist aktuell anscheinend auf Platz 7 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten schon. Weil dieser Film ja, in China halt
90%, ne, 99% irgendwie in China.
Das ist natürlich also klar.
Zwei Milliarden halt irgendwie, die da jetzt schon drin sind.
Aber,
die Frage, die ich mir halt stelle, so vielleicht zum Abschluss.
Ja.
Hast du nach diesen 2,5 Stunden eine Idee, warum der so erfolgreich ist? Gibt's was, wo du ja, vielleicht sehen würdest, dass es halt irgendwie auch ein explizit chinesisches Kino-Publikum anspricht?
Also so wie ich hatte während dem Gucken, hatte ich schon das Gefühl, dass er halt eben, glaube ich, schon versucht einfach, oder es auch vermutlich dann auch schafft, einfach mehrere Generationen abzuholen, eben mit so, da ist halt komischer Pupshumor und lustige Charakterdesigns drin, dann hast du aber wieder irgendwie auch Drachen, die so designt sind für irgendwie 14-, 15-jährige edgy Teenager teilweise oder sowas. Und wenn ich dann mitbekomme, dass diese Geschichte halt auch so krass verwurzelt ist in China und halt einfach eine sehr bekannte Geschichte ist über diesen Charakter, so, dann wird es auch wieder was sein, wo halt irgendwie eine Oma was mit anfangen kann am Ende potenziell und dann auch kein Problem hat, da mit den Kindern reinzugehen. Kinder sagen, ey, ich will das sehen, so Quengelware-mäßig potenziell und dann auch vielleicht, ich will es nochmal sehen und nochmal, weil du kannst einfach auch, glaube ich, in manchen Szenen einiges verpassen, weil eben so viel los ist, so. Und es ist halt schon so ein Erlebnisding einfach. So, und ich glaube, dass, also deswegen, ne, ich habe auch schon, dann liest man manchmal oder kriegt man mit, dass Leute sagen, naja, das kommt ja aus China, ob man den Zahlen glauben kann. Und ich denke mir so, naja, irgendeine Bank wird es am Ende schon mitgekriegt haben, wie viel Geld über die Theke ging, so ungefähr. So, und jetzt mal schauen, wie er in anderen Ländern noch startet. Daran kann man ja vielleicht dann auch festmachen, wie viel man glauben kann, nicht, was auch immer. Aber wenn man sieht, wie viele andere Filme es gibt, die nur in China unfassbar erfolgreich waren, wundert es mich jetzt nicht, dass der auch eben nicht nur ein rein erwachsener Film ist, sondern halt für eine ganze Familie. Und der ist ja anscheinend, der ist ja auch im chinesischen Neujahr und sowas gestartet. Und das sind ja immer die Wochen, wo bei denen extrem viele ins Kino rennen und sowas. Deswegen, ich behaupte, das ist schon nicht unwahr, dass der einfach so erfolgreich ist. Und ja. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass der halt auch zu uns kam dadurch jetzt eben. Und bin gespannt, ja, wie viele sich hier noch angucken.
Dubiosem Wege so. Es ist kein richtiger deutscher Verleih. Es ist halt irgendwie CineAsia. Und es ist auch keine Pressearbeit dafür gemacht worden in irgendeiner Form, aber er ist jetzt zumindest da.
Man kann ihn
sehen ab dieser Woche.
Genau, die sagen einfach nur am Ende.
Das ist nicht nur als Eventstart, ne, sondern so regulär.
Ja, war ursprünglich als Eventstart geplant, läuft jetzt regulär, aber das wird am Ende sein. Die haben den einfach in jedes Land der Welt gebracht. Denen ist dann auch egal, wie erfolgreich der da wahrscheinlich ist. Der hat ja sein Geld wieder gemacht haben. Genau. Ja. Geht da ins Kino, guckt euch den großen Animationsfilm an hier. So. Damit immer jeder was sagen kann, springe ich einfach wieder weiter zu Jasmin. Du hast Stasi FC gesehen.
Ich habe Stasi FC gesehen, ja. Das ist eine Dokumentation, britisch-deutsche Zusammenarbeit und es geht um BFC Dynamo Berlin als Symbol für die DDR. Das ist ein Fußballverein, den Erich Mielke persönlich gefördert hat, weil er wollte, dass sozusagen sein Fußballverein der erfolgreichste ist in der DDR. Und ja, wie dieser Verein halt die 80er Jahre fußballerisch dominiert hat, ist einer der Erzählstränge, während das Publikum immer mehr das Interesse daran verliert, bis sie halt fast vor leeren Rängen spielen, weil alle wissen, das ist eh Schiebung, dass sie Meister werden.
Wow.
Ja, also das kriegt man halt mit auch aus eben der Erzählung von Leuten, die damals da gespielt haben. Und parallel wird natürlich der Einfluss der Stasi auf das Leben von Leuten, in diesem Fall welche aus dem Fußballkontext, berichtet, aber auch über Republikflucht, wie eben einige Fußballer ihr Glück im Westen gesucht haben. Und hier der Fall Lutz Eigendorf wird angesprochen, das war ein Starspieler, der aus der BFC-Jugend gekommen ist und dann in den Westen abgehauen ist und da dann verunfallt ist, nachdem halt Erich Mielke auch in der Kabine von Dynamo Berlin den Leuten gesagt hat, dass er den ausschalten will. Also da ist wohl auf jeden Fall Geheimdienst mit am Werk gewesen. Und wenn man sich jetzt halt mit Stasi-Themen beschäftigt hat oder eben mit Fußball der 80er Jahre oder der DDR-Oberliga, also da kriegt man jeweils Sachen präsentiert, die man schon weiß. Aber eben in dieser Zusammenfassung ist es auf jeden Fall was wert, sowas zu haben. Einfach die Zeitzeugen, jetzt wo sie noch guter Gesundheit sind, alle zusammengesammelt, die Interviews geführt, einen Film gemacht, der das eben als Dokumentarfilm komplett einmal durcherzählt in 90 Minuten und das, auch wenn es eben jetzt nicht super investigativ ist und nicht viel Neues bei rumkommt, wenn man das Thema schon kennt, ist es halt eine Übersicht über das Thema und eine Präsentationsform davon, die ja eben konventionell, aber ansprechend ist, eben Talking Heads und Zeitdokumente und insgesamt entsprechend finde ich es eine wertvolle Arbeit gemacht zu haben und dadurch, dass es eben auch britisch mitproduziert ist und da dann auch eine Veröffentlichung hatte in UK, ist es auch was dieses Thema international zugänglicher macht. Das ist ja, ich sag mal so, Stasi-Interna und Ostfußball sind jetzt keine Themen, die normalerweise groß außerhalb von Deutschland besprochen werden. Insofern ist es gut, dass es eben auch eine sozusagen international verfügbare Aufarbeitung des Themas nun gibt und man kann auch für heute was rausziehen, wenn man eben sich ansieht, wie halt Kulturgüter praktisch durch das Ego von Leuten, die in totalitären Regimen leben, einfach beeinflusst werden. Das ist halt einfach so, ich möchte einen Fußballverein haben, der erfolgreich ist, dazu führt, dass eben im Zweifel mit Gewalt durchgesetzt wird, dass dieser Fußballverein erfolgreich ist und es nicht mehr um den Sport geht. Das ist auf jeden Fall ein etwas, was man da mitnehmen kann, wie tief dieser Einfluss eigentlich auch gehen kann und wie sehr das halt auf dem Ego von Leuten auch basiert. Insofern, wenn ihr mit dem Thema noch nicht vertraut seid, schaut euch Stasi FC an und ansonsten ist es auf jeden Fall ein Film, den man Leuten empfehlen kann, die sich dafür interessieren und einen Überblick wollen.
Wunderbar. So, und dann gibt es diese Woche noch einen Musical-Start, den ihr beide gesehen habt. Ich habe es nicht mehr geschafft.
Ja,
das ist. Ich habe mir da nicht die Zeit genommen.
Könnte aber auch noch Simon machen gerade.
Na, wir machen jetzt Musical und dann Musik aus dem Musical.
Ach so, okay. So hast du das geplant.
Das ist meine Planung hier. Genau.
Yay, Musical, allerdings nicht so, wie ihr dachtet vielleicht.
Ja, ist auf jeden Fall vom Regisseur, von dem man am wenigsten erwartet, dass es ein Musical wird.
Sein erster Spielfilm nach The Act of Killing und The Look of Silence.
Und 10 Jahre danach.
Ja, und 2 Oscar-Nominierungen für eben diese beiden Filme. Viel Genozid und Mord und Totschlag geschichtliche Verarbeitung auf eine sehr, sehr abgefahrene und außergewöhnliche Art und Weise hat Joshua Oppenheimer seinen ersten Spielfilm gemacht und mit dem ersten Spielfilm The End halt auch wirklich keine halben Sachen gemacht. Es ist ein fast 2,5-stündiges apokalyptisches Musical mit einem fantastischen Ensemble gedreht in einer stillgelegten Salzmine.
Es spielt Tilda Swinton mit, es spielt Michael Shannon mit, George McKay, Moses Ingram. Es ist gut besetzt, es wird auch gut gespielt, die Leute scheinen Bock zu haben.
Und gesungen.
Und gesungen, genau. Das Ganze ist ein Musical und ich würde auch sagen, es ist nicht grundlos ein Musical, sondern...
Nee.
Ja, also es ist natürlich eine Geschichte über Leute, die eine Apokalypse, eine Katastrophe überlebt haben und sich in ihren Bunker zurückgezogen haben. Und da sind, die sind mittlerweile gealtert, die Bunkerbewohner. Und es gibt nur einen jungen Menschen, den Sohn, gespielt von George McKay, der da drin ist. Und dann gibt's halt das Elternpaar, Tilda Swinton und Michael Shannon spielen die. Und eben deren Bedienste, die sie mit in den Bunker genommen haben, die sind jetzt halt alle halt 50 und drüber. Und dann ist halt dieser jüngere Mann seit 20ern da unterwegs und kennt halt eigentlich nur die Welt des Bunkers. Und Michael Shannon, als so der Großindustrielle, der diesen Bunker finanziert hat, versucht halt mit seinem Sohn eine Autobiografie zu schreiben und die Geschichte der Welt so neu zu definieren, wo er als hier Ölmagnat im Grunde gut bei wegkommt. Und dann klopft es halt irgendwann im Grunde an die Bunkertür und eine junge Frau taucht auf und bringt ein bisschen Unruhe in das Ganze rein. Aber dadurch, dass wir eben so sehr in dieser Innenperspektive des Bunkers sind und halt die halt auch Perspektive von, hier ist halt so ein Großkapitalist, der versucht, so sein Weltbild zu erklären und Geschichtsklitterung zu betreiben, haben wir halt eben, wenn die Charakter reden, halt sehr oft Charakter, die unironisch Lügen erzählen oder einfach Falschinformationen wiedergeben und auch über ihre Emotionen nicht ehrlich sind. Und da ist halt Musical tatsächlich das Mittel, um zu durchbrechen und die Charakter eben direkt auf einer ehrlichen Ebene Sachen ausdrücken zu lassen, die eben die Figuren nicht sagen würden, weil es so reduziert ist in der Umgebung. Und das hat für mich sozusagen als Kunstgriff durchaus funktioniert, da noch einen Kommentar reinzubringen, der nicht von der Figur kommt, sondern vom Unterbewusstsein der Figuren ausgedrückt durch Gesang.
Absolut, ganz genau so ist es auch, finde ich. Gerade bei George McKays Figur, finde ich, also dessen innerer Konflikt wird ja hier eben auch durch die Songs, durch die Songs halt eben Ausdruck verliehen. Denn er ist ja jetzt eben in diesem moralischen Konstrukt, was die sich da zurechtgelegt haben, in diesem Bunker, ist er halt eben aufgewachsen, hat ja nichts anderes erlebt. Er hat ja wirklich eben sein ganzes Leben da verbracht. Und jetzt kommt halt eben diese Unruhestifterin von draußen und stellt die Dinge in Frage und konfrontiert halt wirklich alle Einzelnen dann auch eben mit ihren Schuldgefühlen. Ihr lebt jetzt hier quasi und da draußen sind vielleicht noch andere und brauchen Hilfe und so und ihr habt euch hier verschanzt, weil ihr euch eben auch die Maxime gesetzt hat, dass keiner von außen hier reinkommen darf, weil wenn das passiert, dann entsteht Chaos und Unruhe und frühes Leid und bricht irgendwie das ganze Kartenhaus in sich zusammen und das ist schon echt clever erzählt, ist eine sehr, sehr reflektierte Analogie auf Gesellschaft, auf unsere Zeit auch durchaus, in der wir leben und hat mich wirklich die vollen 2,5 Stunden Lauflänge auch wirklich mitgerissen. Das liegt auch daran, dass hier mit den Songs, die wirklich sehr eingängig sind, sehr schmissig sind, wie ich finde, mir auch danach noch irgendwie im Ohr geblieben sind, dass wir es hier halt eben wirklich mit Musical-Spezialisten zu tun haben, mit Marius de Vries. Der hat schon die Songs für La La Land mitgeschrieben und hinzu kommt halt eben, dass das Ganze in wahnsinnig stilvollen, großartigen Bildern in dieser Salzmine inszeniert ist von Michael Klichmann und der hat The Return gemacht damals, auch diese großartigen, starken Bilder, die mir noch im Gehirn geblieben sind, die Rückkehr, falls ihr euch noch erinnert, diese Vater-Sohn-Geschichte, das war auch schon echt ein Brocken von einem Film und der war auch wirklich visuell einfach sehr, sehr kraftvoll und sehr stark und was er hier halt wirklich macht, also der Film ist Kunst, der ist nicht umsonst bei Mubi rausgekommen, ja, man muss sich dem halt wirklich auch stellen, so, das ist artifiziell bis ins Äußerste, bis in die Zehenspitzen und die Haarspitzen, aber es hat trotzdem viel zu sagen, finde ich.
Ja, es funktioniert auf mehreren Ebenen, also das Symbol kann halt sowohl der Gedanke von Survivalist, ja, wir können uns selber im Bunker einschließen und dann sind wir sind wir sicher von der Apokalypse? Und dann ist die Frage, ja, und was dann? Was macht ihr mit dem Rest eures Lebens? Ist ein Jahr drin ist, dann kann man eben natürlich über die westliche Welt und ihre Abschottung, aber auch Generationengerechtigkeit, also da sind einfach sehr viele Themen, die da angeschnitten sind mit teilweise Referenzen auf tatsächliche Figuren von der Biografie der Tilda Swinton-Figur und ihrem Ballettbezug, der auf die im Grunde einen Bezug zur berühmten Treadwife Ballerina Farms herstellen kann. Also es hat halt Tiefen, die man da drin finden kann. Und gleichzeitig funktioniert es eben auch als einfach so eine Apokalypsen-Fabel. Und ich würde sagen, erstaunlicherweise passt es sich gut in Joshua Oppenheimers Werk ein, weil es wiederum auch gerade in der Michael Shannon-Figur darum geht, wie Leute im Nachhinein ihre Teilnahme an sozusagen Menschheitsverbrechen für sich rechtfertigen und ja, wie sie damit weiterleben. Und auch das ist ein Thema von The End. Ich hätte es vielleicht auch in 2 Stunden erzählt gekriegt, würde ich sagen. Oder hätte das Gefühl, dass es wäre möglich gewesen, aber ich war ihm am Ende nicht böse, eine halbe Stunde länger
dazu geschaut zu haben. Es sind so gute Schauspieler und ich gucke denen so gerne zu, ja, und die spielen wirklich auch wirklich um ihr Leben und das wirklich verflucht gut. Und von daher war ich da völlig unten mit, da mir 2,5 Stunden das anzuschauen. Also auch gerade George McKay kann halt unheimlich gut singen und fügt sich halt auch in dieses Ensemble halt hervorragend an. Was wie ich finde, auch bis in die letzte Nebenrolle dann, die ja nicht viele sind, aber immerhin hervorragend besetzt ist. Also
ja,
genau, definitiv. Eine Empfehlung von uns beiden, ne?
Genau, ja, und ich glaube, George McKay hören wir uns jetzt an. Ja, bringt die 2,5 Stunden Zeit mit, lohnt sich. Und jetzt hören wir uns George McKay, wie er darüber singt, alleine zu sein, an.
Genau. This trip, it's just a little bit longer, but if it doesn't kill you, it makes you stronger. You're stalling. Just don't look down, you'll never know you're falling. Our right to life and liberty, our happiness, our property, we protect that. Look at me, see how I shine. The best comes last in the grand design, and I'm unsurpassed. The future's mine alone. The shining city on the hill is me alone, alone. Who else to light the way but me alone? I am here to keep the dark at bay. Oh God, don't you dare start crying. Stay strong, and you feel like you're flying. On a perfect, bright blue summer day, there's so much that you and I might say. We'd start anew, so many questions that I'd like to. But until then, be a cloud on high, you're made of air, just drifting by so you don't care when you fade away alone. You disappear without trace, alone. But solitude is bliss. All the night is long, the sun will rise.
Glück, dass du dir wenigstens die Haare auf den Zähnen abrasiert hast.
Genau.
Die dann haben singt wir uns es sich besser.
Dann singt es sich besser, genau. Wir sind immer noch mittendrin in den
Filmstarts der Woche.
Genau.
Aber sowas von mittendrin.
Zwei haben wir noch, den wir gesehen haben auf jeden Fall. Du hast noch gesehen Simon de la Montagna, lieber Lars.
Ja, viel los diese Woche, viel los im Luru, meine Herren. Zwei Kinostarts, eigentlich sogar drei, um genau zu sein. Einen gleich haben wir ja noch. Tatsächlich drei Starts in dieser Woche ausschließlich im Luru zu sehen. Dazu zählt auch Simon de la Montagna, ein Film aus Argentinien, den ich mir angeschaut habe und der mich wirklich so intrigued hat, möchte ich mal sagen. Also der ist schon echt faszinierend, gerade weil diese Figur so ambivalent ist. Am Anfang vor allen Dingen erleben wir, wie Simon mit einer Gruppe von anderen in den Anden mehr oder weniger gestrandet ist. Es ist ein heftiger Sturm. Die Gruppe sucht Zuflucht an einer Statue, versuchen verzweifelt an den höchsten Punkt dieser Statue zu klettern und mit dem Handy Hilfe zu rufen. Und alleine diese ersten 5 Minuten, dieser ständige Wind, der da irgendwie einen umtost, so 5 bis 10 Minuten Auftaktsequenz, die machen mich schon wahnsinnig. Und dann ist erstmal Ruhe, Gott sei Dank. Die Gruppe wird gerettet. Simon und seine Freunde gelangen zurück in die Unterkunft. Und dort wird Simon vom Leiter der Einrichtung zur Rede gestellt. Denn er ist nicht in der Lage, ein Zertifikat vorzulegen, das seine Behinderung bescheinigt. Denn er ist hier in einer Wohngruppe, gemeinsam mit anderen körperlich und geistig Behinderten. Und der Leiter droht ihm mit dem Rauswurf. Dann kommt die Mutter hinzu und die ist erstmal vollkommen verwirrt von der Tatsache, Simon dort zu finden, denn der 21-Jährige ist überhaupt nicht behindert. Aber er hat innerhalb dieser Einrichtung, inmitten dieser Bewohner und Bewohnerinnen eine Gemeinschaft gefunden, eine Liebe und Fürsorge gefunden, die er daheim eben nicht bekommt. Sein Vater ist fort, seine Mutter lebt mit einem neuen Partner zusammen. Der gibt ihm zwar eine Arbeit auf seiner Baustelle, aber behandelt ihn ansonsten wie Dreck. Und Simon will eigentlich nur wieder zurück zu seinen Freunden. Der argentinische Regisseur und auch Co-Autor des Films, Federico Luis, erzählt mit seinem langen Spielfilmdebüt, der seine Premiere im Rahmen der Semaine de la Critique, der Woche der Kritik in Cannes, gefeiert hatte, eine, ja, würde ich mal sagen, umgekehrte Coming-of-Age-Geschichte. Simon will nämlich gar nicht erwachsen werden und flüchtet sich eher zurück in die Kindheit, in die nicht Selbstbestimmtheit, sondern eben Fremdgesteuertheit eigentlich, in die Geborgenheit der Gruppe. Die ist eben viel wichtiger als das Geld vom Staat, dass er wie auch die anderen hier in der Spielhalle gemeinsam verprassen. Die überforderte Mutter hat überhaupt kein Verständnis dafür. Für sie bleiben die Gründe, die Simon hat, wirklich rätselhaft. Und das ist auch lange für den Zuschauer so, denn Simon ist echt eine undurchdringliche Figur. Man sieht ihn alleine mit den Bewohnern, dann wird aber klar, dass hier eine echte Verbundenheit herrscht und er halt eben dort seinen Platz gefunden hat. Der Regisseur schildert hier die Geschichte auf Augenhöhe seiner Laiendarsteller und Laiendarstellerinnen und schafft ein wirklich sehr berührendes Plädoyer für Akzeptanz und Wahrnehmung. Bestechend ist dabei vor allen Dingen die schauspielerische Leistung des Hauptdarstellers Lorenzo Ferro. Den, ja, sieht man wirklich in jeder Szene und an dessen Gesicht klammert sich die Kamera von Marcos Hastrup, der zum Beispiel in ihren Augen diesen großen spanischen, sehr erfolgreichen Film gedreht hatte. Oder war es ein argentinischer oder chilenischer? Auf jeden Fall spanischsprachig war er damals. Und der auch schon wirklich das sehr starke visuelle Handschrift sich ausgezeichnet hatte. Und es ist auch bei Simon de la Montagna sehr so, also wirklich stark gespieltes Schauspielerkino hier in starken, kraftvollen Bildern und eine außergewöhnliche Geschichte, die einen reinzieht und für die ja doch gut 90 Minuten Film nicht mehr loslässt. Simon de la Montagna ab dieser Woche zu sehen.
Wunderbar. Und dann haben wir jetzt noch einen Filmstart und zwar Schatten in der Nacht. Den hat der liebe Alex gesehen. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Es müsste das ja sein. Der hat uns dazu was geschickt. Und das hören wir jetzt.
Sinan ist Offizier in der türkischen Armee und bekommt einen Routineauftrag. Er soll einen anderen Offizier in ein Militärgefängnis überführen. Der andere Offizier ist wegen eines körperlichen Angriffs auf seinen Vorgesetzten angeklagt und außerdem sein Bruder Kenan. Die beiden haben seit dem Tod ihres Vaters nicht mehr miteinander gesprochen. Also machen sie sich durchs halbe Land auf, aber zu allem Überfluss kommt es in der Nacht zu einem Militärputsch gegen die türkische Regierung. Dieser politische Hintergrund spielt aber nur eine Nebenrolle. In dem Film werden eher moralische Fragen verhandelt. Wem gilt die Loyalität eines Soldaten mehr? Seiner Familie, seiner Truppe oder seinem Heimatland? Die erste Hälfte des Films ist dabei fast ein Roadmovie. Eine kleine Gruppe, ein kleiner Bus und viel Ruhe auf der nächtlichen Autobahn. Das dunkle Setting und die oft rot ausgeleuchteten Gesichter erinnern optisch an Only God Forgives von Niklas Winding-Refn und sogar der Hauptdarsteller Ahmed Rifat Chunga strahlt eine Ryan Gosling-mäßige Coolness aus. Leider fällt die zweite Hälfte deutlich ab, sobald sie ihr Ziel erreichen. Etwas mehr Laufzeit als nur 85 Minuten hätten nicht geschadet, um die Beziehung der Figuren weiter zu erkunden. Die Story erzählt an sich kaum Neues, aber dadurch, dass wir nur nach und nach die Hintergründe des Bruderstreits erfahren, bleibt es zumindest noch eine Weile spannend. Die Fragen nach Moral, die der Film am Anfang stellt, werden leider nicht zufriedenstellend beantwortet. Trotzdem schaut man den SchauspielerInnen gerne zu und der Film weckt auch Interesse, sich mehr mit den politischen Hintergründen in der Türkei zu beschäftigen. Rein inszenatorisch kommt er leider nicht über ein gehobenes Mittelmaß hinaus.
Danke, Alex. So, das war's dann soweit von allen Filmstarts, die wir gesehen haben. Aber diese Woche ist vollgepackt mit Filmstarts. Und wir haben einige noch nicht gesehen, die da wären. Wer möchte anfangen? Niemand?
Gut. Ich kann gerne.
Dann, bitteschön.
Ruby geht, das ist eine Dokumentation, die einen krebskranken Mann begleitet, der sich entschieden hat, keine Behandlung zu nehmen, sondern jetzt sozusagen ja bewusst an der Krankheit zu sterben. Und das ist ein Film, der eben diesen Prozess mit ihm und seinem Umfeld begleitet.
Alles klar. Dann, nachdem letztens schon Kinotour war, gibt es jetzt auch regulär als Start zu sehen Hubs, Crime Doesn't Pay, ein deutsch-türkischer Crime-Thriller, der vor allen Dingen deswegen eine Kinotour hatte und viel beworben wurde mit einigen deutschen Rappern, die, oder sehr vielen sogar, glaube ich, die mitspielen. Ich kenne es leider nicht alle dabei, aber wenn ihr da Bock habt auf einen Crime-Thriller, dann geht ihr zu Hubs.
Jo, und Funny Birds ist auch ein seltsamer Film tatsächlich. Nicht nur, dass er einen englischsprachigen Titel hat, aber eigentlich ein französischer Film ist mit der großen Catherine Deneuve in der Hauptrolle. Er hat auch mit Andrea Riseborough tatsächlich dann eine britische Schauspielerin zu bieten, die tatsächlich auch irgendwie die Tochter spielt. Weil es geht hier um eine drei Generationen umspannende Geschichte, drei verschiedene Frauen, die hier zusammenkommen auf dem gemeinschaftlichen Hof, so einen Hühnerhof, um den es hier irgendwie geht und irgendwie miteinander klarkommen müssen. Das Ganze hat komödiantische Elemente in jedem Fall, ist aber doch eher ein Familiendrama. Catherine Deneuve, Andrea Riseborough, Morgan Sayer. Zu sehen ist Funny Birds jetzt ab dieser Woche in den Kinos.
Und dann gibt es natürlich auch noch einen Horrorfilm der Woche. Den habe ich leider diese Woche nicht geschafft. Er heißt The Woman in the Yard. Ist der neueste Blumhouse-Film. Es geht um eine Familie, die aufs Land zieht. Die wohnen ein bisschen abseits. Mutter mit zwei Kindern, alleinerziehend. Und auf einmal taucht im Garten eine Person auf einem Stuhl auf, verschleiert komplett. Und keiner weiß so wirklich, was los ist. Die kommt immer näher. Und ja, da passieren dann noch Dinge. So, da geht's dann, da müsst ihr dann selber rein, um aufzulösen zu lassen, um was es genau geht. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann könnt ihr den sehen, The Woman in the Yard.
Mhm. Ja, und Jennifer Coolidge, Ed Harris, Bill Murray, alles eigentlich gute Gründe, um sich Riff Raff anzuschauen. Riff Raff ebenfalls ab dieser Woche in den Kinos. Eine dann doch relativ konventionelle Gangstergeschichte, Gangsterkomödie in diesem Film. In diesem Falle halt, es geht um einen Typen, der sich halt versucht, im legalen, rechtschaffenden Leben halt irgendwie was aufzubauen, und dann taucht seine Familie aus Kriminellen halt eben bei ihm zu Hause auf, und sorgt für das zu erwartende Chaos. Der Film von Dito Montiel, der hier Kids in den Straßen New Yorks, Verbrechen ist Familiensache, ist jetzt dieser Film quasi, Critical Thinking, nichts wirklich Bemerkenswertes bisher gemacht hat. Der führt hier die Regie bei Riff Raff, Verbrechen ist Familiensache, der ebenfalls ab dieser Woche in den Kinos zu sehen ist.
Genau, das war's mit Kinostarts dieser Woche, gesehen und ungesehen. Ich sag schon mal danke, Lars.
Sehr gerne.
Wir gehen jetzt einmal weiter, ich mache tatsächlich keine Musik, ich mache einfach direkt den Übergang, denn wir gehen jetzt in die
Filmriss-Sofa-Ecke.
Genau, denn ich habe es endlich nachgeholt. Ich glaube, letzte Woche kam es raus.
Ja.
Der neueste Streich von, verdammt, jetzt habe ich schon wieder den Namen von dem Mann vergessen.
Stephen Graham.
Nee, den meine ich, den anderen.
Achso.
Philip Barantini, der mit Stephen Graham auch schon Boiling Point gemacht hat und jetzt für Netflix eine Miniserie gemacht hat in 4 Episoden auf knapp 4 Stunden mit dem Titel Adolescence. Das ist Jugend, oder? Wenn ich gerade
nicht komplett. Adoleszenz ist Jugend oder Teenagerzeit.
Wenn ich nicht komplett falsch bin, genau. Und die haben wir uns angeguckt auf jeden Fall. Die ist gerade auch in aller Munde und ich würde auch behaupten, zu Recht. Es sind 4 Folgen, knapp um eine Stunde rum jeweils. Jede Folge ist ein kompletter One-Shot. Gibt auch schon schöne Breakdowns dazu, wie sie das alles angestellt haben, ist fantastisch. Und im Zentrum steht zu Beginn von Folge 1 die Verhaftung von einem Jungen, der ist 13, das ist der Sohn von der Figur von Stephen Graham, wo morgens die Polizei kurz nach 6 eben die Tür aufbricht, bei ihm reinkommt, komplett in Vollmontur und allem, und ihn mitnimmt, weil er angeblich ein Mädchen getötet hat aus seiner Klasse oder aus seiner Schule, ich glaube aus derselben Klassenstufe.
Klassenkameradin,
die wurde nämlich am Abend zuvor gefunden mit 7 Messerstichen in sich, und es geht darum, hat er sie umgebracht, hat er sie nicht umgebracht?
Es geht eher darum, warum hat er sie umgebracht.
Ja, genau, also.
Das ist kein Suspense-Film, das ist kein.
Nee, das stimmt schon.
Das ist kein Krimi, wo es um hier Whodunit oder ist er unschuldig geht, sondern es geht darum, warum töten Kinder.
Genau, es geht halt vor allen Dingen darum, warum. Töten potenziell junge Jungs, junge Männer, vor allen Dingen Frauen.
Ja.
So, das ist ein großes Thema. Es wird auch irgendwann, also es wird nicht alles 100% ausgesprochen, was ich tatsächlich auch sehr schön fand, weil ich im Vorfeld schon mitbekommen hatte, was die Themen ungefähr sind. Eben genau das. Manosphere, Andrew Tate wird auch namentlich erwähnt tatsächlich in der Serie. Und ich war auch schon so ein bisschen, mal schauen. Aber es ist tatsächlich durchaus. Also es bindet es dir, finde ich, trotzdem nicht auf die Nase. Also ja, es wird auch erwähnt direkt, aber also ich würde dann nämlich auch tatsächlich Folge 3 hervorheben, die ich auch tatsächlich die beste, glaube ich, fand. Die ist basically eine Therapiesitzung von ihm. Also die Folgen sind immer natürlich eine Stunde, eine One-Shot und immer Realtime dadurch, aber nicht alle 4 Folgen sind am Stück 4 Stunden in dieser Handlung, sondern wir kriegen unterschiedliche Zeitabschnitte.
Ja.
Mit und eben Part 3 ist, wenn er eben schon in einer Einrichtung sitzt und da eben eine Therapeutin kommt, die eben Gutachten, glaube ich, anstellen soll für Gericht.
Die soll seine Schuldfähigkeit feststellen.
Genau, die soll feststellen, was mit ihm los ist und alles. Und das ist unfassbar intensiv. Also ich fand, gerade das fand ich mit das Spannendste, glaube ich. Also diese Stunde ist wirklich spannend und macht unfassbar viel Spaß, in Anführungsstrichen, sage ich mal, zuzugucken. Weil hier auch wieder der Junge, ich hatte auch wieder sehr viel Respekt vor diesem jungen Schauspieler, weil das auch ein Schauspieldebüt ist oder sowas. Und ich mir auch wieder nur dachte, wie schaffst du es, als irgendwie gefühlt Kind, so ekelhaft zu sein? Einfach. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Also so, das war meine Wahrnehmung von ihm.
Es ist gut gespielt, aber ja, das Folge 3 ist die, wo auch mehr Nuancen reinkommen. Also wo man merkt, wie hilflos seine Wut eigentlich ist. Hm. Und wie das halt immer eine Übersprungshandlung ist für Unsicherheiten die ganze Zeit. Und dennoch eben hat es zu dieser Gewalttat geführt, die uns die praktisch halt das Ganze überschattet. Also es ist halt eigentlich schon zu spät, dass es hatte schon wirklich die extremsten Konsequenzen, wie er eben sich entwickelt hat, wie er mit seinen Gefühlen nicht umgehen kann und in welchen Kontexten er lebt. Also wir kriegen jetzt im Grunde eigentlich das Aftermath. Also wir kriegen das mit, was nach der Tat passiert ist, und wir kriegen das tatsächlich eben sehr täterfokussiert erzählt in der ganzen Geschichte. Also wir erleben das Umfeld des Täters mit halt dem Vater, der halt von Steve Graham, der hier halt auch als Showrunner mit auftritt, gespielt wird, aber eben auch den Ermittelnden, den Strukturen drumherum. Da, das ist, wo wir uns eben bewegen. Wir kriegen jetzt weniger sozusagen eine Opferperspektive präsentiert.
Genau, was ja sogar von der einen Ermittlerin mit angesprochen wird, was ich auch irgendwie sehr spannend fand, dass sie das basically ausspricht, wenn sie sagt, es geht irgendwie immer nur um die Täter und keiner und jeder vergisst die Opfer. Was ich auch noch sehr interessant fand, war eben, weil, also ich habe schon das Gefühl, die Serie beleuchtet schon eben dieses Wie, Warum und vor allen Dingen auch, ich hatte es schon ein bisschen als Anklage Richtung Erziehungsinstitute oder also nicht nur zwingend Elternhaus, sondern eben vor allen Dingen auch Richtung Schule und Gesellschaft eben, weil es eben auch viel darum geht, dass LehrerInnen an der Schule und sowas, keiner hat Plan, die Polizei liest Instagram-Kommentare, interpretiert die vollkommen falsch, zum Teil, wird dann eben von den eigenen Kindern darauf hingewiesen, ey, ihr blamiert euch hier gerade so massiv. Das fand ich tatsächlich irgendwie alles sehr schön und vor allem auch also spannend und halt gut, dass da irgendwie mal was gibt, weil ich habe schon das Gefühl, die legen da einfach den Finger in eine gewisse Wunde, wo eben die Gesellschaft teilweise ein bisschen blind ist auf dem Auge, weil eben da viel nicht mit, weil viele sich da nicht mit beschäftigen, nicht mit beschäftigen wollen und das alles so ein bisschen abtun, als das ist doch nicht so schlimm.
Ja, und es ist halt eben auch, dass eine sozusagen, dass in einer sehr patriarchalen Gesellschaft patriarchale Gewalt unsichtbar wird, auch wenn sie eben schon sich zum Extrem gesteigert hat, ist es halt so schwer, das als was Extremes, als einen Extremismus wahrzunehmen, weil es halt schon so nah an vielen Mainstream-Erwartungen ist. Und der Junge geht ja auch einfach davon aus, dass sein Vater komplett auf seiner Seite ist in dieser Sache. Mhm. Und das ist halt auch so, einfach so erschreckend, dass er eben sich, wie sehr er sich am Anfang im Recht gefühlt hat, das zu tun, aber gleichzeitig auch einfach komplett überfordert ist mit allem.
Ja.
Und es werden ihm halt einfache Werkzeuge an die Hand gegeben, die zu extremster Gewalt führen. Die Serie hat tatsächlich durchaus auch schon politische Diskussionen in UK angestoßen, wo es aber ja jetzt nicht notwendigerweise nur um wie gehen wir mit diesen extremen Maskulinismus-Leuten um, geht, sondern auch angestoßen von Brianna Gay, das ist eine Mutter von einer jungen Transfrau, die halt tatsächlich in einem Schulkontext erstochen wurde, wo die halt sehr für, wir sollten Kindern keine Handys geben, da radikalisieren sie sich, was halt auch wieder so eine, das ist halt der Cringe, den die jungen Leute in der Serie halt auch ansprechen im Grunde, als ihr versteht gar nicht, wo die Ursachen sind, und vielleicht ist die Technologie nicht der Punkt, wo es am Ende gescheitert ist.
Ja, es ist, und trotzdem finde ich, schafft die sie ja jetzt ja, wie du sagst, sie fokussiert sich eben sehr auf ihn, aber gerade zum Beispiel diese ersten, ich sag mal so, die erste halbe Stunde, wenn du schon noch das Gefühl hast, im Unklaren zu sein, ob er es war oder nicht, und auch dieser komplette Raid bei ihm zu Hause, fand ich trotzdem auf eine gewisse Art und Weise, war extrem menschlich, auch wie die Leute mit ihm umgehen, weil also wir sehen in den ersten 5 Minuten, wie er aus dem Bett, also wie halt, das ist ein 13-Jähriger, der in seinem Bett morgens liegt und da stehen auf einmal 5 Leute in Vollmontur von der Polizei mit Maschinengewehr gerichtet auf ihn drauf da. Das ist natürlich auch einfach keine normale Situation, mit der er irgendwie klarkommt. Und er wird ja auch mitgenommen, aber trotzdem schafft der Polizist es halt irgendwie menschlich zu ihm zu sein und nett. Also zerrt ihn nicht einfach raus,
ja.
So, sondern er muss aufstehen. Man sieht, er hat sich auch eingenässt, was glaube ich jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist, denke ich mal, wenn halt eben 5 Leute mit einem Maschinengewehr aufgerichtet dich morgens wecken. Und dann heißt auch, ja komm, zieh dir erstmal eine Hose an, ne? Mach dich in Ruhe, also was heißt in Ruhe, aber du darfst dich trotzdem erstmal noch umziehen und alles und halt, dass du nicht irgendwie in der vollgepinkelten Schlafanzugshose zur Polizei musst, wo du wahrscheinlich, wer weiß, wie lange erstmal sitzt.
Ja.
So, das ist das, und sie, wie sie auch dann versuchen, darauf zu achten, dass er auf jeden Fall was isst, dass er halt eben irgendwie nicht da, also was heißt verwahrlos, aber halt einfach irgendwie bei Kräften ist und halt nicht und einmal vollständig versteht, was von ihm verlangt ist und sowas.
Ja.
So.
Ja, es sind Leute, die sich in einem fehlerbehafteten System ernsthaft bemühen.
Ja, das ist fand ich nämlich auch sehr krass, so wie man merkt, okay, die versuchen schon alles richtig zu machen und dann stellst du irgendwie 2 Stunden später gefühlt fest in den nächsten Episoden teilweise, wie sehr die im Dunkeln tappen und einfach komplett, obwohl sie teilweise selber Kinder haben, einfach gar keine Ahnung haben, was da abgeht. Wo ich eben auch die ganze Zeit dachte, so, es ist schon, also wenn Eltern das gucken, schon das Gefühl, vielleicht regt das ja einige dann auch dazu an, die es vielleicht sonst jetzt nicht so machen, nochmal zu gucken, was ihre Kinder im Internet machen und die Gedanken anzuregen, ne, die Technik ist nicht unbedingt das Böse, aber vielleicht sollte man gucken, was die Kinder machen.
Was mich noch interessieren würde, wäre die Tatsache, ich hatte das halt auch so aus dem Augenwinkel wahrgenommen und hatte halt gesehen, wie gut die Kritiken sind und dann habe ich halt gelesen, okay, ist ein One-Shot. Und dann dachte ich mir schon, ja, okay, alles klar, dann ist hier halt vielleicht irgendwo das künstlerische Handwerk auch das, was halt irgendwie für diese euphorischen Kritiken gesorgt hat. Aber es wirkt jetzt hier für mich auch in euren Erzählungen halt eher so, als wäre das hier in diesem Fall halt eben Mittel zum Zweck, weil so eine Inszenierung ohne Schnitt natürlich auch keinerlei Ausweg in irgendeiner Form für den Betrachter liefert. Keine Atempause quasi.
Auf jeden Fall. Also das Schauspiel der Leute und die Kameraarbeit und so etwas, die halten das Ganze zusammen. Aber man ist natürlich schon in diesem Moment gefangen in der Situation, wo eben die Reaktionen sofort sein müssen. Wie halt in diesem, hier während einer Polizeiverhaftung oder in dieser dieser Therapiesitzung. Das sind halt einfach Situationen, die nicht unterbrochen werden, wo man halt eben nicht die Pause zur Reflexion bekommt. Das Problem ist, und gerade wenn es ein Stück geguckt wird, dass man als Zuschauende das auch nicht bekommt und deswegen das Ganze entwickelt halt einen Sog von bis zu einem gewissen Grad Unausweichlichkeit und dem, ja, jetzt ist es halt sozusagen, die Tat ist schon passiert und warum ist halt, also jetzt geht es halt um den Umgang mit dem Täter und warum ist halt, rückt halt auch in den Hintergrund, die Opfer rücken in den Hintergrund, wir sind halt in diesem Ermittlungstunnel und ich glaube aber, dass man eben, wenn man dann den Schritt zurück macht und weiter über die Serie nachdenkt, auch eine gewisse Absichtlichkeit in dieser Botschaft, also wie sich das eben in Echtzeit anfühlt und dass eben größere Systeme dahinter stehen, das ist, glaube ich, den Leuten, die es gemacht haben, klar und ich würde denen Absichtlichkeit unterstellen.
Definitiv, also ich finde gerade Folge 1, sobald sie dann eben weggefahren sind von dem Haus zu dieser Polizeistation, wo ja auch ständig einfach, man weiß nicht so richtig, man hat auch das Gefühl, die Kamera schwebt dann da so durch und es ist immer so, man kriegt da ein Fetzen Informationen, dann kriegt man da mal wieder was mit und dann werden irgendwie die Eltern mal reingerufen, hier oder da. Das heißt, da ist auch so eine gewisse Verwirrtheit einfach, eben wie so eine Situation potenziell auch für alle Beteiligten und vor allen Dingen auch diese Familie eben ist so, da hat morgens die Polizei nicht geklingelt, sondern einfach die Tür eingetreten und gesagt, hallo, hier sind wir und jetzt keiner weiß so richtig, was los ist. Und wie du sagst, in Folge 3 ist es halt wirklich dieses, du bist gezwungen, an dieser Therapiesitzung teilzunehmen und gezwungen in dem Fall als was Positives. Du sitzt da und musst das durchstehen, musst dir alles, was er sagt, anhören und hast halt genauso viel Zeit wie die Therapeutin, darauf zu reagieren in deinem Kopf und das zu machen. Und ich finde, durch sowas kriegt man zum Beispiel, hat ich das Gefühl, kriegt man nochmal mit, wie krass so Leute dann sein müssen, die da irgendwie als Therapeutin oder sowas dabei sitzen, weil du ja wirklich auch nur diese Zeit eben hast, darüber nachzudenken.
Genau, und ihre Einordnung kriegt man am Ende im Grunde im letzten Shot, wo man ihr Gesicht sieht, wie sie halt die Emotionen verarbeitet und das ist alles schon eindrucksvoll und beängstigend. Und meine Hoffnung wäre jetzt nicht, dass die Leute die Handys ihrer Kinder überprüfen, sondern dass sie ein Vertrauensverhältnis mit ihren Kindern aufbauen zu dem Punkt, wo sie darüber reden können, was auf diesen Handys stattfindet.
Ja, also das war tatsächlich, ich dachte auch zwischendurch so, ich hoffe auch, dass die Leute jetzt nicht einfach deswegen ihren Kindern Handys wegnehmen oder halt einfach zu sehr kontrollieren, sondern halt wirklich auch. Also ich kann verstehen, dass man das vielleicht auch daraus zieht, aber ich glaube, das wäre halt auch ein bisschen zu kurz gedacht, sondern dass es eher darum geht, irgendwie zu gucken, also schon zu gucken, was die Kinder machen, aber eben auch halt mit den Kindern zu reden und ja, zu versuchen zu verstehen. Weil da, es geht schon auch viel darum, also ich hatte das Gefühl, auch wenn wir schon nach der Tat sind, es geht schon viel darum zu verstehen, wie und warum.
Ja.
So, das ist schon der Main-Punkt, ist, lasst es nicht so weit kommen. Guckt, wie und warum. Und versucht da vorher einzugreifen.
Ja, so. Genau. Das, also allein durch die politische Schlagkraft dieser Serie ist es, glaube ich, einfach wert, einen Blick drauf zu werfen. Handwerklich, wie gesagt, kann man ihm nichts vorwerfen. Schauspiel, alle machen es fantastisch. Eine kritische Betrachtung ist es allemal wert auf Netflix.
Genau, seit letzter Woche gibt es das auf Netflix. Guckt euch das auf jeden Fall an. Aber macht euch ein bisschen drauf gefasst, dass es nicht das Leichteste ist. Lars?
Ja, und ich habe auch noch zwei kleine Heimkino-Tipps. Frisch erschienen auf DVD und Blu-ray ist Heretic.
Ja.
Oder Heretic. Genau, mit dem großartigen Hugh Grant. Hier bei Leonine erschienen. Und da haben wir ein paar Exemplare auch für euch. Und ebenfalls erschienen ist Des Teufels Bad von Severin und Veronika, Severin Franz und Severin
Fiala
und Veronika Franz. Genau, mit Anja Plaschk, Soap and Skin, aka in der Hauptrolle. Und der ist jetzt bei PlayOn auf DVD und Blu-ray erschienen. Und auch den gibt's zu gewinnen. Und zwar wo?
Moment, die Gewinner suchen wir und zwar bei den...
Wir sind hier, weil sie den Besten der Besten der Besten suchen, Sir!
Genau, beim... Genau. Die suchen wir beim...
Filmriss Filmquiz.
Und da habe ich euch heute den hier mitgebracht. Seid mir nicht zu böse. Es ist länger. Ich
letzte muss Woche abbrechen. Raging Bull.
Letzte Woche gab es Raging Bull. Diese Woche gibt es das hier.
Kacke! Sitz!
Ich gehe nur auf Nummer sicher.
Alter, er macht genau das, was er soll.
Nein, er muss wissen, wer hier das Sagen hat.
Alter, lass das!
Er wird dem Baby den Kopf abbeißen,
Alter,
und dann,
hör auf.
Dann werden wir verklagt.
Er macht genau das, was er machen soll, okay?
Sonst, ich wollte ja eine Katze.
Fuck! Siehst du, er ist viel braver als eine Katze, Mann, weiß.
Wer ist denn das Arschloch?
Scheiß aus.
Ihr miesen kleinen Würstchen-Türken. Ich schaff dir es nachts zu schlafen. Ich bin vom Tierschutz, das ist Tierquälerei, ihr Wichser.
Hey, gib das zurück, du Öko-Freak.
Ja.
Genau, wenn ihr wisst, was das war, oder, ist dann,
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Genau, zu gewinnen gibt's diese Woche, zu den Sachen, die Lars schon erwähnt hat, auch noch Freikarten zu Stasi FC. Ja, warte.
Wieder funktioniert.
So.
Die E-Mail-Adresse funktioniert wieder. Letzte Woche ist der Server umgezogen, tatsächlich.
Okay.
Also das geht ja alles wieder.
Genau, dann
ja,
gibt's...
Genau, Stasi FC Freikarten, Working Man Freikarten, zu Beating Hearts gibt's Freikarten und wir haben auch noch eine Soundtrack-CD zugeschickt gekriegt zu Emilia Pérez.
Das ist auf jeden Fall eine gute Skurrilität, die man besitzen kann und wenn man in 20 Jahren Leuten La Vaginoplastia vorspielt, sind sie alle überrascht.
Genau. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende und von denen hier.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Wir verabschieden uns.
Ja.
Ich sage Dankeschön an Lars, dass du hier die ganze Zeit mit in Skype warst.
Sehr gern, ich habe ja nichts Besseres zu tun, ne?
Ich sag danke an Alex fürs Zuschicken. Danke an Jasmin.
Bundesgartenschau.
Ich bin Flo, ciao Kakao, bis zum nächsten Mal.